Mit dieser Folge starten wir in unserem All-Day-Research-Podcast eine neue Reihe, die Talk-Lounge-Lehre. Gemeinsam mit Mitarbeitenden des Informatikstudienbüros werden wir ab und zu in die Welt der Lehre reinhören. Hier werden Themen besprochen, die sich rund um dieses Feld drehen, denn nur durch gute Lehre bekommen wir erst gute ForscherInnen. In der ersten Folge der Talk-Lounge-Lehre spricht Dr. Harald Selke, der Leiter der Studienberatung Informatik, mit den Studierenden Lukas Ostermann und Adrian Block. Alle drei waren sehr aktiv bei der Reakkreditierung des Studiengangs Informatik und erklären, wie und warum man sich überhaupt so intensiv mit der Struktur eines Studiengangs beschäftigen sollte. All-Day Research Podcast.
Ja, hallo zusammen auch von uns jetzt hier. Wir sitzen also zu dritt hier zusammen. Mein Name ist Harald Selke und mir gegenüber sitzen
Lukas Ostermann
und Adrian Block.
Genau, und damit haben wir zwei Vertreter aus der Studierendenschaft dabei und ich vertrete so mehr oder weniger die Lehrendenschaft und wir wollen uns heute eben insbesondere darüber unterhalten, dass es ab dem Oktober eine neue Prüfungsordnung geben wird. Das heißt, es wird sich einiges ändern. Wir hoffen, dass sich einiges verbessern wird und ja, die erste Frage, die sich da mal so stellt, ist, warum gibt's sowas überhaupt? Warum macht man sowas? Naja. Wir müssen tatsächlich bislang alle 7, in Zukunft alle 8 Jahre die Prüfungsordnungen überarbeiten. Und das ist für uns auch eine Gelegenheit, dass wir sagen, wir gucken mal nach, was ist eigentlich gut gelaufen in der alten Prüfungsordnung, was ist schlecht gelaufen. Und da habe ich ja zwei kritische Geister mir gegenüber sitzen, die da wahrscheinlich durchaus so einige Ideen haben und da bestimmt gleich ganz viele Aspekte ansprechen werden, wo sie sagen werden, das wird sich aber verbessern müssen. Der Prozess, den wir dafür haben, ist immer etwas, das nennt sich Reakkreditierung. Das heißt, gibt es so eine Art TÜV, kann man sagen, also die ASIN heißen die, also eine Einrichtung, die überprüft, ein Gremium, das überprüft, ob unsere Prüfungsordnung gewissen Mindestansprüchen genügt, also damit unsere Studiengänge vergleichbar sind mit anderen in Deutschland, in Europa, damit unsere Studierenden dann auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel nach dem Bachelor woanders hin zu wechseln oder, was natürlich viel wichtiger ist, von anderswo zu uns wechseln können. Das ist natürlich immer die Zielrichtung. Ja, also wie gesagt, um diese ganzen Themen soll es heute gehen. Die Reakkreditierung, das Ganze drumherum und vor allem natürlich konkret um die Frage, was verändert sich eigentlich? Ja, und ich würde dann einfach kurz mal meine beiden Gegenüber übergeben, ob es konkrete Fragen dazu gibt, die ich dann vielleicht gleich beantworten kann.
Einige sogar. Natürlich in erster Linie, was ändert sich inhaltlich am Studiengang, aber was hat man noch an Qualitätsänderungen sonst sich überlegt, wie geht man das Studium Generale an, wie geht man Versuchsregelungen an, Anmeldung, Abmeldung und so weiter. Das sind, glaube ich, die Sachen, die uns im täglichen Leben des Studiums so beschäftigen.
Auf jeden Fall. Also generell auch, was für mich sehr interessant ist, ist auch so dieser rote Faden, diese thematische Eingliederung der verschiedenen Gebiete sozusagen in das Studium eben. Also worauf wird eigentlich der Fokus gelegt bei so einem Bachelorstudium und vielleicht auch später beim Masterstudium, falls sich da irgendetwas ändert und eben auch, wie das alles zusammenpasst. Weil was in meinem Studium immer sehr schön war, war, dass ich in späteren Veranstaltungen gemerkt habe, okay, das Wissen von vorherigen Veranstaltungen kann ich irgendwie benutzen. Und das heißt, irgendwie bauen ja auch die verschiedenen Module aufeinander auf und da gibt's ja auch ein paar Änderungen jetzt bezüglich der Veranstaltung. Das wäre so ein Punkt, der für mich immer sehr war für mich immer sehr interessant, auch in der Diskussion.
Mhm. Ja, vielleicht fangen wir tatsächlich mal mit einem so einem Bereich an, weil der sich am grundlegendsten, glaube ich, ändert. Und das ist so dieser ganze Bereich, alles, was sich rund um die Programmierung dreht. Da hatten wir, jetzt geht so ein bisschen Trip down Memory Lane in die ganz alte Vergangenheit, da hatten wir früher tatsächlich auch immer zwei Programmierungsvorlesungen in den ersten 2 Semestern. Und das haben wir irgendwann für die letzte Prüfungsordnung, das ist die, nach der ihr beiden auch studiert habt, zusammengestrichen. Da gab es nur noch eine Programmierungsvorlesung. Wir haben das für eine gute Idee gehalten und sind mittlerweile der Meinung, das war nicht unbedingt so eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob ihr die teilt, die Einschätzung.
Also um kurzen Recap zu haben. Es war ja bei uns so, wir hatten eine Programmierungsveranstaltung, die dann zumindest in meinem Jahrgang noch aus 70% Python und 30% Java bestand. Und das war dann so, wir zeigen Programmierung, wie programmiert man beispielhaft an Python. Man ist so durch ein paar Dinge durchgegangen. Man hat auch sich einige Tricks der Sprache angeguckt, die sehr besondere Eigenheiten sind, was ich ziemlich cool fand. Und dann hat man noch so schnell im Rest des Semesters gesagt, jetzt machen wir noch ein bisschen Java, ist aber eh alles nicht prüfungsrelevant, weil das braucht ihr dann auch irgendwann anders wahrscheinlich. Und das hat viele nicht mitgenommen, besonders der letzte Teil nicht.
Ja, also kann ich so unterstreichen. Besonders mit dem aufbauenden Software-Technik-Praktikum, was danach kam, war halt eben dieser, ja, ich sag jetzt mal, verschwindend geringe Teil Java, den man da gemacht hat, oder generell einfach die Programmiererfahrung, die man gesammelt hat, einfach nicht unbedingt ausreichend für viele, um da vernünftig Schritt zu halten. Und es hat halt immer dazu geführt, dass besonders im Software-Technik-Praktikum in einer Gruppe immer ein, zwei Leute sozusagen, ich sag jetzt mal, den Wagen ziehen mussten und die anderen so ein bisschen hinten rübergefallen sind, aber auch gar nicht unbedingt immer, weil die kein Interesse daran hatten, mitzuwirken, sondern weil einfach die Expertise nicht da war. Ne? Wenn Leute schon seit mehreren Jahren, vielleicht sogar vor dem Studium schon Erfahrungen in der Entwicklung haben, in der Programmierung, dann hat das denen natürlich geholfen. Andere hatten da einfach ein Defizit. Und ich glaube, dass wenn man da jetzt die Programmierausbildung erweitert, kann das auch einen positiven Effekt darauf haben. Ich nehme an, dass das auch einer der Punkte war, die man da berücksichtigt hat.
Ja, genau. Das wäre so eigentlich genau unser Ziel, dass wir hoffen, damit eben diese Programmierung dahingehend, also gar nicht mal unbedingt vom Umfang her so stark zu erweitern, auch wenn das jetzt tatsächlich über zwei Veranstaltungen und damit einen doppelten Leistungspunktumfang als bisher auch verfügt, geht es gar nicht so stark darum, dass wir so viel mehr Stoff machen, als dass wir vor allem einfach auch mehr Zeit lassen, gerade auch diese praktischen Aspekte zu erlernen und sicher auch ein paar Aspekte, also Objektorientierung, also die Dinge, Vererbung, auch die Dinge, die man einfach in Java auch braucht später und besser machen kann, glaube ich, als in Python an vielen Stellen, dass wir die Sachen einfach besser rüberbringen. Denn bislang hat sich so, wir haben so den Eindruck, zum Teil ist es so, dass mit dieser sehr kompakten Programmierungsvorlesung, die wir bislang haben, wir den Effekt erzielen, dass am Ende diejenigen, die vorher schon programmieren könnten, das hinterher hoffentlich immer noch können und dass diejenigen, die es vorher nicht konnten, das hinterher aber auch nicht können. Und dann tritt genau eben dieser Gap auf im Software-Technik-Praktikum, wo das dann zutage tritt, dass die einige Leute eben ja den Wagen ziehen müssen. Ne? Und insofern, das wäre eben so eine wesentliche Veränderung. Deshalb haben wir also diese Säule der Programmierung, wenn man so will, also im weitesten Sinne, also Softwareentwicklung sollte man vielleicht allgemein sagen, den haben wir halt ausgebaut, insbesondere durch diese zusätzliche Veranstaltung. Und insgesamt verschieben sich dadurch dann natürlich ein paar Sachen. Das heißt, also Software-Technik-Praktikum, oder Software-Engineering zunächst mal, wandert dann ein Semester nach hinten. Das Software-Technik-Praktikum wandert ein Semester nach hinten, liegen dann also im dritten und vierten Semester. Und die Programmiersprachen, haben wir auch gesagt, die nehmen wir aus dem ersten Semester raus, weil wir das eben auch für ein bisschen, ja, so ein bisschen auch eine Überforderung an der Stelle noch halten und haben gesagt, lass uns lieber erstmal, wir machen dann ja schon zwei Programmiersprachen mit Python und Java in den ersten zwei Programmierungsvorlesungen und dann, dass es auch noch andere Sachen gibt, den Rest der Welt sozusagen, den gucken wir uns dann im dritten Semester an. Also das wäre so diese eine ganz große Säule. Wie gesagt, mehr Umfang haben wir dann natürlich in der Softwareentwicklung drin. Und wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, wo wir diesen Umfang eigentlich hernehmen. Denn irgendwo muss der ja herkommen. Denn wir haben noch ein paar weitere Sachen mit eingebaut. Eins, Adrian, hattest du gerade ja schon angesprochen, so dieser Punkt, man merkt später irgendwann, merkt man dann, dass man die Sachen, die man am Anfang mal gemacht hat, auch tatsächlich braucht. Ne? Und das ist so ein bisschen, was ich auch immer als Problem empfunden habe in meinem eigenen Studium schon, dass man manchmal so Sachen macht, denen man sich fragt, wozu mache ich das eigentlich? Und dann nach 2, 3, 4 Semestern merkt man dann, das war tatsächlich für was gut. Und das ist so ein bisschen was wir versuchen, über eine neue Einführungsveranstaltung aufzufangen. Nicht, dass wir da wirklich in richtig ernsthaft in Informatikinhalte einsteigen können, sondern mehr so ein bisschen Zusammenhänge herzustellen, Überblick zu geben. Was machen wir eigentlich, wenn wir Informatik treiben? Dafür haben wir so eine Einführung in die Informatik im ersten Semester eingeführt. Hat auch nochmal den Vorteil, das ist ein bisschen lockerer, glaube ich. Also wird nicht kein harter Stoff, glaube ich, sein, aber wir wollen dann eben, wie gesagt, so einen Überblick geben über die Informatik, aber auch so ein bisschen diesen Übergang Schule-Studium erleichtern, also sowas wie Lernen, ne? Das ist so ein Thema, was wir da irgendwie mit drin sehen und dass wir also versuchen, über diese Einführung in die Informatik, die auch ohne Prüfung sein wird, die wird nicht benotet sein, zumindest nach unserem derzeitigen Plan. Wir haben leider die Bestätigung von der Akkreditierungskommission noch nicht, dass das auch okay ist, aber wir hoffen darauf und dann würde das auch unbenotet sein, also auch kein Druck irgendwie in dem Sinne auf die Studierenden aus. Bauen.
Also auch so ein bisschen als Ausblick geplant auf das, was so kommt. Genau. Vielleicht auch so ein bisschen mal anschneiden, was sind so die gewissen Teildisziplinen auch. Ich glaube, da haben sich viele wahrscheinlich auch vorher noch nicht so sehr viele Gedanken drum gemacht oder was auch vielleicht die Universität anbietet. Ne? Also wir haben ja auch ein paar, ich sage jetzt mal, Charakteristiken, die es an anderen Universitäten vielleicht nicht so stark gibt und die vielleicht da hervorzuheben, halte ich auf jeden Fall auch für eine sehr kluge Idee, um den Leuten das näher zu bringen.
Genau, genau. Da ist zum Beispiel auch angedacht, ob wir so eine Art kleine, also das Konzept steht noch nicht endgültig, aber ob wir da so eine Art Ringvorlesung gewissermaßen machen, wo mal die Gebiete, die wir dann im Bachelor haben, aber eben vielleicht auch die Focus Areas, über die wir nachher noch sprechen werden im Master, wo wir die auch mal wenigstens kurz vorstellen, weil wir auch von verschiedentlich gehört haben, dass Leute sagen, ich weiß eigentlich so gar nicht, warum sollte ich überhaupt einen Master machen? Was gibt's denn überhaupt hier im Master? Weil man im Bachelor halt ja nur einen beschränkten Einblick bekommt. Man lernt halt nur eine gewisse Anzahl auch von Professorinnen und Professoren kennen und was die anderen alle so treiben, kriegt man vielleicht mal ein bisschen am Rande mit, aber so richtig gut eben häufig nicht.
Ich glaube auch, wenn wir uns so wenn wir einen Blick in die Kulturwissenschaften werfen, da ist es ja üblich, dass die auch Einführungsveranstaltungen zu ihrem Fach bekommen.
Ja.
Und viele haben hier, wenn sie jetzt Informatik studieren, wir sind hier ein Studiengang, den auch viele aus verschiedenen Gründen nehmen. Erstmal hat jeder irgendwo ein anderes Bild im Kopf, was mache ich hier eigentlich, ne? Wie wird dieses Studium aussehen? Einige wollen einfach nur Web-Anwendungen entwickeln können, andere wollen Quantumbereich direkt drüber und so weiter. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen bündelt und sagt, das ist alles möglich, aber erstmal müssen wir die Grundlagen schaffen und die Grundlagen sind die Voraussetzung für alles andere bei uns im Studium, dann ist das immer ganz gut. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt erst durch eine Masterveranstaltung dann wirklich verstanden habe, okay, was ist die Geschichte der Informatik, worauf baut das auf, warum sind die Entscheidungen so und so getroffen, und sowas hat man dann erst irgendwie teilweise in Programmiersprachen angerissen, aber nur im Kurzdurchlauf oder beziehungsweise im Schnelldurchlauf, und hoffentlich können wir dann auch dazu beitragen, dass Studierende ein besseres Bild davon bekommen, was sie hier eigentlich studieren.
Mhm. Ja, das hoffen wir eben auch. Das müssen wir mal gucken, ob uns das tatsächlich gelingt. Wie gesagt, das Konzept für die Vorlesung müssen wir noch erarbeiten. Aber wie gesagt, wir hoffen damit eben so einen leichteren Einstieg in das Studium und dann eben vor allem ein bisschen mehr Orientierung im Studium bieten zu können. Genau. Ja, dann haben wir, also wie gesagt, diese Softwareentwicklung ist ja das eine. Dann haben wir diesen anderen Bereich, theoretische Informatik, also Modellierung, Datenstrukturen, Algorithmen, Berechenbarkeit und Komplexität. Da ändert sich im Wesentlichen nichts dran. Der bleibt praktisch so erhalten, wie er bislang gewesen ist. Dann haben wir die mathematischen Grundlagen. Auch die werden wir weiterhin haben müssen, auch wenn das manche Leute nicht so gut finden.
Der Endgegner der Studis.
Ja, ich habe damals wurde mir immer erzählt, in der Schule noch, ja, in den ganzen Ingenieurs- und Technikstudiengängen, das ist so, die filtern am Anfang des Studiums. Und jetzt weiß ich mittlerweile, nein, wir filtern nicht, es bleibt alles schwer. Also man gewöhnt sich einfach nur irgendwann dran. Aber ich glaube auch, wenn ich das hier richtig gesehen habe, dass dadurch, dass man sagt, man möchte jetzt Analysis und lineare Algebra tauschen, geht man da schon einen besseren Schritt in die Richtung. Also war es damals schon mal so, dass es andersherum war?
Ja, tatsächlich. Es war früher mal andersrum und ich glaube auch an vielen anderen Unis ist es andersherum und ich weiß gar nicht, warum das jemals getauscht worden ist. Wird sicher Gründe für gegeben haben, aber ich kenne sie einfach nicht. Ich bin immer nicht so ganz sicher. Also auf der einen Seite, ja, im Moment ist es so, dass Analysis als die schwere Vorlesung, glaube ich, in der Mathematik gilt, ne, wenn ich das richtig sehe für die meisten Leute.
Da kann ich kurz einsteigen, weil ich habe Mathe-Nebenfach gewählt. Ich habe es mir richtig schwer gemacht in meinem Studium. Und in der Mathematik ist es ja tatsächlich so, dass man, also wenn man rein Mathematik studiert, hat man lineare Algebra und Analysis im selben Semester. Im Nebenfach Mathematik hat man aber auch lineare Algebra 1 und 2 und danach erst die Analysis. Also hört man auch erst danach. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob es andersherum, ich weiß nicht, ob es fürs Mathe-Nebenfach tatsächlich so sinnvoll ist, das zu tauschen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt dann getauscht wird.
Wir haben ja kein Nebenfach mehr, da kommen wir ja gleich auch noch drauf
genau,
zu sprechen.
Genau, ja, stimmt, ja, da war ja was.
Insofern,
ja,
genau, schon aber ein kleiner Spoiler an dieser Stelle.
Spoiler Alert, genau.
Aber ja, also ich glaube, also das Schwierige ist, es ist tatsächlich eine individuelle Sache. Für mich war lineare Algebra tatsächlich schwieriger als Analysis. Aber ich glaube, dass es einfacher ist, die Methoden der Mathematik an der linearen Algebra zu verstehen als an der Analysis. Und da haben viele mit Problemen. Also zu verstehen, wie funktionieren Beweise. Wir haben jetzt super viele Definitionen. In der Analysis ist ja vieles auch nicht so ein Definitionsverständnis, sondern irgendwie ist das dann irgendwann so und das ist halt einfach, also beziehungsweise es wird halt auch angenähert in der Vorlesung, aber dass sich auch anschaulich zu verstehen ist nochmal was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie einen Algorithmen nachdenke, wie ich das zum Beispiel in der linearen Algebra sehr gut kann. Und ich glaube, das würde zumindest einigen Studierenden den Anfang erstmal etwas erleichtern.
Ja, das wäre eben, wie gesagt, unsere Hoffnung. Wie gesagt, ich persönlich bin mir da nicht so sicher, ob nicht jetzt dann eben unsere nächsten Studienanfänger sagen, wir brauchen die lineare Algebra, ist ja der Hammer und die Analysis ist viel einfacher, weil es einfach wirklich diese, was du eben schon sagtest, diese Gewöhnung eigentlich eher ist, ne? Also, dass man erstmal in diese Art, wie Mathematik an der Uni betrieben wird, einfach reinkommen muss. Und das schmerzt halt leider manchmal, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe selber auch Mathe als Hauptfach sogar studiert. Für mich war ja die Informatik das Nebenfach damals. Und da habe ich das eben auch genauso erlebt. Und dass man am Anfang einfach wirklich erstmal in diese ganzen Denkweisen reinwachsen muss. Und dann hinterher, ja, in der Tat, es wird nicht unbedingt einfacher, aber man gewöhnt sich mehr dran und dadurch fallen einem gewisse Sachen einfach leichter später dann.
Ja, und für bestimmte Teildisziplinen braucht man es halt auch, ne? Also weil viele haben ja auch diesen Moment, dass sie dann während der Mathematikveranstaltung denken, mein Gott, also wofür soll ich das jemals gebrauchen? Ja. Und dann sitzt man vielleicht irgendwann im Master in der Machine Learning Vorlesung und dann fallen einem Dinge auf die Füße, von denen man denkt, ah, die habe ich ja doch schon mal gesehen und dann versteht man auch Dinge gewissermaßen besser, als hätte man jetzt sich niemals vorher mit zum Beispiel Analysis auseinandergesetzt.
Ja. Das ist halt so ein bisschen auch das, was man an der Universität eben tatsächlich so macht, also wo man ja in anderen Bildungskontexten häufig so sagt, so dieses Lernen auf Vorrat, das ist nicht unbedingt eine gute Idee. Aber ja, an der Uni ist das halt an vielen Stellen eben so, dass so das Konzept ist, dass man eben sagt, wir schaffen erstmal die breiten Grundlagen. Und ihr werdet später schon sehen, wofür es gut ist, hoffentlich vielleicht jedenfalls. Aber wobei das dann sehr stark davon abhängt, eben wo man sich spezialisiert. Aber das ist dann eben auch das Gute, finde ich immer, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, im weiteren Verlauf des Studiums, wo man dann Wahlmöglichkeiten hat und eben auch sagen kann, das ist echt nicht meine Tasse Tee, ich mach lieber was ganz anderes hier. Ne? Das kann man später dann zum Glück, aber durch diesen Anfang, da müssen halt alle durch. Genau, denn diesen vierten Bereich, den wir dann ja noch haben, das ist so diese technische Informatik, Digitaltechnik, Rechenarchitektur bleiben, wie sie sind. Und dann hatten wir bislang so dieses etwas sperrige Konstrukt SSSP, also Systemsoftware und systemnahe Programmierung, was auch immer schwierig ist mit Anerkennung von anderen Unis oder für andere Unis, wenn bei Leuten, die Uni wechseln. Und das gibt so in der Form fast an keiner anderen Uni und deshalb machen wir das jetzt so wie fast alle anderen auch. Wir splitten das auf in zwei Veranstaltungen, Betriebssysteme und Rechnernetze, die nacheinander liegen. Und auch da haben wir dann einen leicht erhöhten Umfang, 9 Punkte bislang, 11 Punkte in Zukunft, also kein wesentlicher Unterschied. Das ist der Bereich, den wir da haben und die IT-Sicherheit haben wir natürlich auch weiterhin drin. Die wandert nur aus dem 5. Semester vor ins 4. Semester, aber ansonsten bleibt das auch im Grunde genommen so, wie es ist. Also bei der technischen Informatik kein großer Unterschied dann. Genau, dann hätten wir noch einen weiteren Bereich, Datenbanken haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die bleiben natürlich erhalten, Titel von der Veranstaltung ändert sich, aber ansonsten bleibt das im Prinzip, was es ist, aber wir machen noch was Neues und zwar, da merkt man jetzt so ein bisschen, was eben auch so dieses Bemühen ist oder dieser Anlass ist, wenn man so eine Reakkreditierung macht, dann denkt man ja auch mal drüber nach, passt der Studiengang noch in die heutige Zeit und vor ja mittlerweile 7 Jahren, als wir die letzte Prüfungsordnung diskutiert haben, also die jetzt noch aktuelle, da war es halt, dass das Thema IT-Sicherheit reingekommen ist. Weil man, das hatte man vorher nicht so stark auf dem Schirm und mittlerweile irgendwann, ich denke, das wissen alle, ist das einfach ein zentrales Thema geworden. Und mittlerweile ist es halt so, wir haben auch wieder Themen, die vor ein paar Jahren noch nicht so virulent waren, wie eben zum Beispiel Data Science, kann man sagen, gut, das ist schon ein bisschen länger aktuell, aber insbesondere natürlich auch diese ganzen Machine Learning Sachen. Und das sind Dinge, die dann eben in dieser Einführung, auch wenn sie Einführung in Data Science heißt, soll eben auch Machine Learning, was ja eng damit zusammenhängt, soll da eben auch durchaus eben so eine Einführung in diese Themengebiete gegeben werden.
Ich glaube auch besonders durch die Entwicklung der letzten 2 Jahre wird es viele Personen geben, die hier an die Universität kommen, um Wissen im Bereich Machine Learning zu entwickeln und sich dort weiterzubilden. Und das war immerhin für mich oder ich empfand es auch schon als großes Defizit, dass man das eben nicht im Bachelor mal angeguckt hat. Also es gibt jetzt Veranstaltungen dazu, das hat man im zweiten Studienabschnitt hinzugefügt, aber nie so diese Veranstaltung, die das man so ein bisschen ordnet oder die Einführung allgemein reingibt. Jetzt müssen alle Veranstaltungen, die irgendwas Interessantes machen, erstmal die ganzen Grundlagen dafür schaffen im Machine Learning Bereich, nur um dann 2, 3 Vorlesungen ihr eigentliches Thema anzusprechen. Und entsprechend sollte ja, nehme ich mal an, mit dieser Veranstaltung dem vorgebeugt werden.
Genau, das ist so die Idee dabei. Das ist genau einer der Gründe, warum man dann eben solche, was ich eben gesagt habe, diese Lernen auf Vorrat, das hat da an der Stelle eben genau seine Qualitäten, weil man eben sagen kann, gut, das wisst ihr alle, da habt ihr jetzt Grundlagen gelernt und jetzt können wir auf denen eben aufbauen. Und das muss eben nicht in jeder Vorlesung, weil man ansonsten halt nicht weiß, haben die Leute das schon gehört, haben die Leute schon mal irgendwie elementar was über Deep Learning gehört oder noch nicht zum Beispiel oder sowas. Und ja, dass man solche Dinge dann einfach da drin schon mal behandelt hat oder Reinforcement Learning oder was auch immer. Ne? Genau. Ja, dann gibt es noch eine weitere neue Veranstaltung, die fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, spricht aber so ein bisschen das an, was Adrian eben schon einmal gesagt hatte, so diese Frage, so Informatik, wo kommt das eigentlich her und wie bettet sich das in die Welt da draußen ein? Das ist eine Vorlesung Informatik und Gesellschaft. Und das ist eben auch was, was mittlerweile von den ganzen Fachgesellschaften gesagt wird, das ist was, oder was die Gesellschaft auch letztlich von uns verlangt, dass Informatiker eben auch ein bisschen über die eigenen Grenzen sozusagen hinaus, also die engeren Fachgrenzen hinaus nachdenken, weil eben die Informatik natürlich eingebettet ist in die Welt da draußen. Unsere Systeme werden eingesetzt. Das fängt an mit Social Media und Hate Speech. Das geht über natürlich Datenschutzproblematiken. Das geht bis hin zu den Veränderungen, die wir jetzt dadurch erleben, dass wir KI-Systeme haben, die eben auch im Alltag da sind. Ob wir in absehbarer Zeit autonomes Fahren haben werden oder nicht, müssen wir abwarten. Aber es sind alles Entwicklungen, die die Gesellschaft berühren. Und das sind eben Fragestellungen, die in dieser Veranstaltung dann auch noch behandelt werden. Aber halt sagen, auch da sollte man so elementare Grundkenntnisse wenigstens mitbringen.
Ja, also generell Personen, die halt in der Informatik arbeiten oder eben in dem Bereich studieren, haben ja auch schon in der Zukunft oder sicherlich heute auch schon eine sehr große Verantwortung in dem Bereich und müssen halt sehr viele Dinge auch beachten, auch wenn es um Forschung geht. Wir haben wahrscheinlich alle schon von dem Thema gehört, wenn es um die Forschung im KI-Bereich geht oder so etwas, dass da auch immer so ethische Fragen aufkommen, ne? Und ich glaube generell, dass wir da die Leute vielleicht auch teilweise noch ein bisschen mehr dafür sensibilisieren müssen, was für eine Macht und Verantwortung sie eigentlich haben, wenn sie in dem Bereich arbeiten. Und deswegen, also ich begrüße das sehr, dass wir diese Veranstaltungen haben und dass wir da versuchen, auch den Personen auch schon verpflichtend im Bachelor da so ein bisschen dieses Thema näher zu bringen.
Wenn wir schon gerade über Grenzen gesprochen haben oder die Ränder der Informatik gesprochen haben, wir haben ja auch noch das Studium Generale. Das wird tatsächlich im Umfang auch ein kleines bisschen ausgebaut, aber da kommen wir jetzt genau nämlich auf die Krux der ganzen Geschichte zu sprechen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wir haben mehrere neue Veranstaltungen, also Informatik und Gesellschaft, Einführung in die Informatik, Data Science, Programmierung 2, irgendwo muss das herkommen, denn wir dürfen so einen Studiengang ja nicht auf einmal beliebig groß machen. Da gibt es eben Vorgaben auch von außen, dass wir eben 6 Semester mit je 30 Leistungspunkten haben sollten und mehr geht nicht. Also mussten wir irgendwo gewissermaßen streichen und wir haben es längere Zeit diskutiert und die Entscheidung ist dann eben gefallen, dass wir tatsächlich das Nebenfach abschaffen. Das stößt auf gemischte Resonanz seitens der Studierendenschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Könnt ihr mal eure persönlichen Einschätzungen, die ja vielleicht gar nicht mal übereinstimmen, ich bin mal gespannt, dazu äußern.
Ich habe Wirtschaftsinformatik als Nebenfach genommen und ich weiß jetzt auch, dass viele Wirtschaftsinformatiker in diesem Podcast zuhören. Ich habe da ein paar gemischte Gefühle zu. Es war nämlich schon ein bisschen anders und was anderes, was ich mir erhofft habe. Ich habe irgendwie auf praxisnahe Informatik gehofft, aber in Wirklichkeit war es dann Wirtschaftswissenschaften mit Methoden der Informatik. Also man hat versucht, sich so digitale Modelle anzugucken und so weiter. Auch Data Science gab es da auch schon, aber auch ein bisschen anders, als ich persönlich das gestalten würde. Und ich habe auch von Studierenden gehört, die andere Nebenfächer haben, dass vieles irgendwo nicht so wirklich einen Kontext in dem eigenen Studiengang ergibt. Natürlich kann man jetzt irgendwie so ein Mathematik-Nebenfach nehmen und hat dann, wenn man jetzt sowas wie Numerik nimmt, direkt schon Kontext, wenn man irgendwo in Berechnung gehen möchte und so weiter. Aber gleichzeitig dachte ich mir so, eigentlich gibt's ja viele Bereiche noch in der Informatik, die man hier noch irgendwie in den Studiengang packen könnte. Und da steht ja das Nebenfach dann entsprechend auch in der etwas im Weg. Heute hatte ich aber auch ein Gespräch in der Mensa, ein interessantes, wo dann auch gleichzeitig viele Studierende da waren, die sagten, ist eigentlich schade, dass das jetzt wegfällt. Dann haben wir dann ein bisschen damit argumentiert und gesagt, naja, Studium Generale wird dafür ausgebaut und es federt es ja zumindest etwas ab, dass es abgeschafft wird. Das, was ich mich jetzt persönlich noch frage, wird es zumindest noch eine Möglichkeit geben, diesem Studium Generale noch den Namen Nebenfach zu geben? Wird es noch sowas wie Standard Studium Generale Fächer oder Standard Nebenfächer in irgendeiner Form geben?
Das haben wir tatsächlich nicht vor. Was wir aber im Moment, da sind wir im Gespräch mit einzelnen Fakultäten oder einzelnen anderen Fächern, sollte ich richtigerweise sagen, ist, dass wir quasi studiengenerale Empfehlungen machen. Also, dass wir quasi ein Mini-Nebenfach haben. Also mit der Psychologie beispielsweise haben wir das schon abgesprochen, dass die also ein Angebot machen von dann eben im Umfang von 12 Leistungspunkten. Und wo sie dann sagen, wenn ihr die macht, dann bekommt ihr von uns ein Zusatzzertifikat. Das ist außerhalb des Zeugnisses, das wird nicht in dem Zeugnis, Abschlusszeugnis selber auftauchen, aber ein Zusatzzertifikat. Und solche Überlegungen, wir sind im Moment noch schon in ersten Gesprächen mit den Medienwissenschaften und auch mit der Physik habe ich schon gesprochen. Da ist das auch vorstellbar, dass man so ein Programm zusammenstellt. Und das würden wir mit sicherlich auch mit der Mathematik absprechen beispielsweise. Da bietet sich das auch sehr leicht an, glaube ich. Und dass wir das an anderen Stellen, wie gesagt, versuchen auch mit weiteren Fächern noch zu machen. Und das müssen wir dann im Einzelnen gucken. Also so, dass wir dann solche Zusatzzertifikate quasi anbieten. Da kann man jetzt sagen, gut, das ist nur ein Stück Papier. Irgendwie ja. Auf der anderen Seite, man kann es trotzdem auch einem Lebenslauf hinzufügen. Ich glaube schon, dass es einem ein bisschen auch da an der Stelle nützt. Man hat aber andererseits auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will ganz anders machen. Wir haben ja auch Leute hier gehabt, die haben gesagt, ich sammle Sprachen und lerne dann, keine Ahnung, was irgendwie sich verschiedene, nicht Programmiersprachen, sondern sich verschiedene Sprachen noch nebenher, also Koreanisch und Tschechisch und ich weiß nicht was alles, kann man natürlich auch machen. Also würden wir ja, das würden wir dann halt nicht verbieten.
Ja, ich denke auch, der Erfolg oder Misserfolg dieser Maßnahme steht und fällt halt mit dem Studium General und wie es dann tatsächlich auch quasi genutzt und auch dargestellt wird, weil wenn man halt eben das Angebot auch groß genug macht und eben dafür sorgt, dass halt Leute eben auch die Möglichkeit haben, das Studium Generale so ein bisschen auch als Spezialisierung irgendwie auch zu betrachten und eben zu gucken, okay, was möchte ich vielleicht später machen und was kann mir da helfen? Beispielsweise, wenn ich jetzt vorhabe, keine Ahnung, in den internationalen Vertrieb zu gehen oder so, klar, da macht es Sinn, dass ich mir Sprachen aneigne und dann hat das ja auch eine viel bessere Auswirkung auf meine Jobchancen in dem Bereich, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein Psychologie-Nebenfach wählen muss, in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass das einfach eine Möglichkeit gibt, den Leuten tatsächlich das zu machen, worauf sie wirklich Lust haben. Weil häufig gibt es ja auch Leute, die ein Nebenfach wählen und ja, dann da ein, zwei Veranstaltungen drin haben, die sie interessant finden, aber eben auch welche, die sie nicht so interessant finden. Und vor dem Aspekt finde ich es eigentlich sehr gut, dass man jetzt sagen kann, okay, ich kann machen, was ich möchte. Es gibt natürlich ein paar formale Hürden, die man da immer nehmen muss. Und es gibt auch immer wieder einzelne Probleme mit verschiedenen Veranstaltungen aus verschiedenen Bereichen, wo Studium Generale nicht immer so einfach war, da Veranstaltungen zu belegen. Da muss man vielleicht gucken, wie auch das Studienbüro da vielleicht helfen kann. Aber ich nehme an, dass das auf jeden Fall auch ein Punkt ist, der da beachtet wird. Und ja, wie gesagt, also ich sehe das als große Chance und ich glaube, bisher von dem, was ich gehört habe, das könnte sich auch sehr positiv auswirken.
Ja, hoffen wir es mal. Ich selber muss ehrlich sagen, ich bin auch immer großer Freund des Nebenfachs gewesen. Ich wäre ja ohne mein Nebenfach gar nicht in der Informatik gelandet. Deshalb kann ich das gar nicht anders sehen. Aber gut, wie gesagt, es ist ja nicht mein Wunschkonzert. Ist jetzt nicht so, dass ich also sage, es muss so sein, wie ich mir den Studiengang wünsche. Aber wie gesagt, das ich verstehe auch die genau, wie ihr das auch gerade sagt, ich verstehe auch die Überlegungen dahinter. Und eben die, eben auch gerade weil die Informatik selber, muss man eben ja auch sagen, also den Bezug sehen eben manche Leute auch nicht. Und es gibt eben auch, glaube ich, viele Studierende, die gesagt haben, dieses Nebenfach ist eigentlich was, was irgendwie überflüssig ist. Also was mich eigentlich nur nur aufhält im Studium. Also ich glaube, so sehen das durchaus manche. Hängt sicherlich vom Nebenfach ab und von der eigenen Motivation auch, die man da mitbringt. Genau, also da haben wir, wie gesagt, das eine, was wir gestrichen haben. Wir haben aber noch was gestrichen tatsächlich, nämlich im Vertiefungsstudium.
Oder und wir haben auch noch was ganz anderes, ganz Schlimmes, also was ganz Gutes gestrichen.
Ja, oh,
jetzt kommt das Thema. Um im Curriculum zu bleiben, Gestaltungs- und Nutzungsschnittstellen entfällt. Und ich glaube, wir drei hier am Tisch finden das alle doof. Und ich kann auch zumindest aus Seiten der Studierendenschaft sprechen, wir haben bis zuletzt dafür gekämpft, dass das Modul im Curriculum bleibt als Pflichtmodul, weil einerseits sehe ich das so, andere Studierende haben mir das auch so geschildert, es ist ein Modul, was mal anders gestaltet ist als viele Module in der Informatik und einen ganz anderen Blickwinkel beleuchtet, aber auch nachhaltig die Perspektive auf Entwicklung, auf Nutzungsschnittstellen und so weiter verändert.
Ja, Ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, da sind wir drei uns hier am Tisch tatsächlich einig, dass wir das alle sehr schade finden. Und da muss ich jetzt auch einmal also auch wenn es jetzt in dem Fall konkret etwas ist, wo ich persönlich eben, wie gesagt, auch gewisse Interessen hatte, aber auch insgesamt muss man an der Stelle vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen, dass an solchen Stellen auch einfach sehr wichtig ist, dass die Studierendenschaft sich in diese Prozesse einbringt. Und das haben die halt sehr aktiv getan und haben wirklich, ich kann es bezeugen, sie haben alles versucht, das, was sie für die Interessen der Studierendenschaft halten, so muss man es ja dann irgendwie sagen, ihr seid ja nun mal als Vertreter der Studierenden in all diesen Gremien beteiligt gewesen, dann immer wieder auch einzubringen und zu sagen und darauf zu drängen, die Interessen der Studierendenschaft mit zu berücksichtigen. Und wir werden auch bei den Formalia gleich noch so ein paar Punkte ansprechen können. Und deshalb vielleicht auch mal, das ist jetzt vielleicht der kleine Werbeblock einmal für studentische Initiativen. Also liebe Leute da draußen, wenn ihr gerade noch studiert, engagiert euch in diesen ganzen Gremien, in den Fachschaften, im Stupa oder wo auch immer. Ihr habt einen Einfluss. Der Einfluss ist nicht gigantisch, das muss man ehrlicherweise so sagen. Ich kenne das selber aus meiner eigenen Studierendenzeit noch. Aber man ist nicht hilflos. Und an vielen Stellen ist es auch tatsächlich so, dass man dann durchaus, wenn man einfach bestimmte Interessen äußert, dass man auch Verbündete findet und manche Leute vielleicht auch über bestimmte Aspekte vorher einfach gar nicht nachgedacht haben. Und dadurch, dass Studierende sie dann eben als Interessen äußern, dann eben man auf die Idee kommt, oh Mensch, da haben wir ja wirklich ein Problem, über das wir mal nachdenken könnten. Hier, wie gesagt, war es leider erfolglos, der Kampf, aber er ist ehrenhaft geführt worden bis zuletzt. Das kann ich bestätigen.
Eine Sache, die jetzt da gerade noch rein spricht, so wie ich es gehört habe, wird aber geplant, vielleicht im Wahlbereich eine vergleichbare Veranstaltung anzubieten. Und da können wir zumindest jetzt nur hoffen, dass dieses Versprechen, sage ich jetzt mal, auch konsequent eingehalten wird. Das ist ja auch so eine der Themen, die da so ein bisschen mit reinspielen in den neuen Studiengang, dass halt dieser Bereich von Pflichtfächern vergrößert worden ist. Und dass uns Studierenden ja auch eine bessere Planungssicherheit gibt, weil es in der Vergangenheit ja schon manchmal vorgekommen ist, dass die Auswahl an Modulen im Wahlpflichtbereich halt eben nicht gigantisch groß war. Teilweise mussten wir zuletzt auch in den Institutionen darum kämpfen, dass zumindest ein gewisses Mindestangebot auch da ist. Und ja, zwar schade, dass es dann keine Pflichtveranstaltung mehr ist, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass die Lehrenden das weiterhin auch dann im Wahlpflichtbereich anbieten, um eben Studierenden die Chance zu geben, eben trotzdem diesen Stoff noch mitzunehmen.
Genau, das ist genau richtig, Lukas. Wir haben eben, Jasmin Ajar hat genau das eben vor. Sie will ein Wahlpflichtmodul anbieten, sodass also zumindest der Inhalt nicht komplett aus dem Studium entfällt, aber er ist eben tatsächlich nicht mehr verpflichtend da drin. Und natürlich macht das einen Unterschied. Das müssen wir uns nichts vormachen. Aber zumindest, wie gesagt, die Möglichkeit, was in dem Bereich zu machen, wird es weiterhin geben. Genau, und dann sind wir genau eben in diesem, was also bislang zweiter Studienabschnitt heißt, in Zukunft heißt das nicht mehr erster und zweiter Studienabschnitt, sondern Basisstudium und Vertiefungsstudium. Und im Vertiefungsstudium, also Reiter heißt jetzt Twix, im Vertiefungsstudium wird es dann so aussehen, dass wir tatsächlich nur noch 4 statt bislang 5 Module haben, also ein Modul weniger. Das ist eben auch noch ein Teil, wo wir auch nochmal für die Pflichtveranstaltung quasi jetzt was abknapsen mussten. Aber wir haben da auch eine Erleichterung geschaffen, weil also zum einen muss man jetzt kein vertiefendes Modul mehr wählen, aber das ist im Prinzip wurscht, weil wir in Zukunft wir haben jetzt zwei, also weniger Wahlpflichtmodule, haben aber dafür trotzdem mehr Wahlmöglichkeiten, weil wir nämlich nicht mehr verlangen, dass aus jedem dieser 4 Gebiete ein Modul gehört werden muss, was bislang ja der Fall war, sondern man muss nur noch aus mindestens 2 verschiedenen Gebieten was hören. Also das heißt, man kann 3 aus demselben Gebiet hören und 1 aus einem anderen Gebiet oder 2 und 2 oder nach wie vor aus allen 4 je 1. Das kann man sich dann halt aussuchen, wie man lustig ist. Und damit haben wir eben diese doch schon noch etwas bessere Wahlmöglichkeiten, damit auch. Und das geht dann vielleicht noch dann mal damit einher, bislang oder jetzt zuletzt hatten wir tatsächlich manchmal das Problem, dass wir in einem Semester die Wahl zwischen einer Veranstaltung hatten, also sprich keine Wahl hatten. Das war natürlich dann sehr ungünstig. Das wird dann in Zukunft natürlich nicht mehr so sein. Trotzdem soll in jedem Gebiet, soll es auch nach wie vor ein genügend großes Angebot geben, auch immer mit mindestens einer deutschsprachigen Veranstaltung in jedem Semester. Vor allem aber wird es so sein, dass wir dadurch, dass viele Stellen jetzt in der Vergangenheit neu besetzt worden sind, wir jetzt auch ein erweitertes Angebot nicht nur im Master, sondern hoffentlich auch im Wahlpflichtbereich im Bachelor haben werden. Darauf hoffe ich zumindest sehr stark. Einzelne Module sind jetzt schon neu dazugekommen. Da reden wir dann irgendwann nochmal drüber, nehme ich an, wie sich, also was wir an neuen Professorinnen und Professoren haben, was wir an neuen Lehrveranstaltungen haben. Das wird sicherlich nochmal ein ganz separates Thema irgendwann sein. Denn da hat sich einiges getan und ich glaube, da wird unser Angebot jetzt einfach besser werden. Wir hatten zuletzt ja so ein paar Personalengpässe und die haben wir jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das wird dann hoffentlich alles besser werden.
Das hoffen wir auch. Aber es ist natürlich sehr schön zu hören, dass Studierende jetzt mehr Wahlmöglichkeiten haben im Studium, dadurch, dass man einfach nicht diese ganzen Gebiete verpflichtend macht. Denn ich glaube, jede Person hat irgendwo einen Bereich, der etwas schwieriger für einen ist. Und zu sagen, ich kann jetzt mehr Fokus darauf legen, auf die Dinge, die ich mag, die mich interessieren, spricht ja auch für ein besseres Studium für die Studierenden, dass sie besser vorbereitet auf die Dinge, wo sie später hingehen wollen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass viele das Studium leider schon nach dem Bachelor hier verlassen und dann in die Wirtschaft zum Beispiel gehen.
Ja, genau. Also es ist auch tatsächlich so, dass auch von den Akkreditierungskommissionen oder von den Fachgesellschaften auch verlangt wird, dass es einen bestimmten Wahlpflichtanteil geben muss. Da liegen wir auch ganz gut dabei. Also obwohl wir ihn zusammengekürzt haben, sind wir immer noch im oberen Bereich dessen, was da so üblicherweise verlangt wird. Und das finde ich persönlich auch wichtig. Also ein Studium ist halt nicht einfach ein Schulbetrieb, wo wir einfach nur Pflichtveranstaltungen haben. Das finde ich, ist an der Universität, ist das nicht angemessen, sondern wir brauchen einfach Wahlpflichtmöglichkeiten, wo man dann eben wirklich seine Interessen ausbilden kann. Im Master machen wir das ja ganz radikal. Da kann man ja wirklich sagen, unser Master ist ja mehr oder weniger, kann man ja wirklich sagen, da studiert man, da man baut sich seinen eigenen Master eigentlich zusammen. Da sprechen wir ja gleich wahrscheinlich noch drüber. Aber im Bachelor, wie gesagt, haben wir halt sehr, sehr viel Grundlagen, wo wir sagen, das muss jeder mitnehmen. Aber das soll dann schon auch Wahlmöglichkeiten geben. Das finde ich auch nach wie vor wichtig, dass man wieder Schwerpunkte setzen kann. Und eben muss man ehrlicherweise auch genau sagen, Dinge, die einem nicht liegen, muss man dann irgendwann auch mal liegen lassen können.
Ja, wir haben jetzt schon über die Veranstaltung oder die Inhalte gesprochen, aber es gibt ja auch sicherlich so ein paar organisatorische Dinge, die sich verändern werden im Bachelor. Vielleicht magst du uns da auch ein bisschen was zu erzählen, was da so quasi ausschlaggebend ist auch für Studierende, was man auch merkt, was sich ändert, sage ich jetzt
mal. Vielleicht fangen wir mit etwas relativ Einfachem an. Also das eine, wie gesagt, wir haben jetzt diese Wahlmöglichkeiten, die natürlich schon irgendwo auch ein bisschen mehr Verantwortung auf die Seiten der Studierenden legen. Weil man ein bisschen mehr, ja, man hat halt mehr Wahlmöglichkeiten, also aber mit den Wahlmöglichkeiten kommt eben sozusagen, wächst quasi auch die eigene Verantwortung für das eigene Studium. Und das spiegelt sich, glaube ich, noch ein Stück deutlicher darin wieder, dass wir gesagt haben, wir schaffen mehr oder weniger alle, also so gut wie alle, nicht ganz alle, aber fast alle, formalen Voraussetzungen ab, ob man an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen darf. Also wir hatten bislang diese Regelung, im zweiten Studienabschnitt darf man nur Sachen belegen, wenn man auch alle Veranstaltungen aus den ersten zwei Semestern abgeschlossen hat. Wir hatten Voraussetzungen, dass man Berechenbarkeit und Komplexität, glaube ich, nur belegen durfte, wenn man Datenstrukturen und Algorithmen und Modellierung beides vorher abgeschlossen hat. Das heißt natürlich, dass bislang es so ist, wenn man an einer dieser Stellen in den ersten zwei Semestern irgendwie einen Hänger hatte, aus irgendwelchen Gründen die Klausur nicht bestanden hat, dann hängt man auf einmal schon praktisch ein komplettes Jahr hinterher im Studium. So, und da haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Das erhöht, wie gesagt, die Eigenverantwortung, was natürlich immer noch sinnvoll ist, Berechenbarkeit und Komplexität zu bestehen, ohne dass man hinreichend viel Ahnung von Datenstrukturen und Algorithmen hat, ist wahrscheinlich schwierig. Aber andererseits ist es dafür notwendig, die Klausur bestanden zu haben, und haben wir gesagt, nee, eigentlich nicht. Wenn jemand sagt, ich traue mir das zu, ich habe die Veranstaltung ja mitgemacht, ich habe vielleicht die Übungszettel gemacht, ich habe die Studienleistung sogar bestanden, ich bin nur knapp an der Klausur gescheitert, ja, warum sollen wir die Leute dann nicht auch in Berechenbarkeit und Komplexität zulassen? Also um jetzt das eine Beispiel zu nehmen, für andere Veranstaltungen gilt das natürlich ähnlich. Das heißt also, es liegt jetzt mehr in der Verantwortung der Studierenden, für sich selber zu überlegen, ist das sinnvoll, das zu tun, oder ist das nicht sinnvoll? Denn wir haben natürlich nach wie vor eine Beschränkung der Prüfung, der Anzahl der Prüfungsversuche. Also das heißt, man kann sich eben aus dem Studium rausprüfen. Wir machen das ein bisschen schwieriger, sich rauszuprüfen, weil wir gesagt haben, wir erhöhen auf 4 Versuche. Das heißt also, in Zukunft wird man die eben nicht mehr nur 3 Versuche in jeder Veranstaltung haben, sondern 4 Versuche haben. Und mit diesen 4 Versuchen hoffen wir eben auch, dass sich Leute frühzeitiger entscheiden, vielleicht eben an einer Klausur teilzunehmen, wo sie bislang sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich sie bestehen würde, ich gehe das Risiko lieber nicht ein. Und so kann man vielleicht sagen, okay, also einen Versuch kann man ja mal opfern sozusagen. Und das Risiko vielleicht auch einer schlechten Note kann man auch eingehen, weil man eben, da muss man allerdings direkt danach den nächsten Klausurtermin wahrnehmen, aber im Basisstudium auch in den Pflichtmodulen eben auch diese Möglichkeit hat, eine Note zu verbessern. Also wenn man dann eben sagt, okay, ich bin jetzt durch, sagen wir mal, Modellierung durchgekommen, aber die Note ist nicht so, ist so, dass ich glaube, dass ich eine bessere Note hinbekomme, dann kann ich einen zweiten Versuch machen und dann zählt natürlich nicht die letzte, sondern die bessere der beiden Noten, sinnvollerweise.
Klassischerweise war das immer so, oder hatte ich zumindest auch die Situation, dass man halt eine Klausur geschrieben hat, die halt nicht bestanden hat. Und dann hat man sich halt sehr gut überlegt, ob man diesen zweiten Versuch im selben Semester dann auch noch wahrnimmt, weil eben, wenn man den dann auch nicht besteht, dann ist man direkt im Drittversuch drin. Und dieser letzte Versuch, der sorgt halt einfach auch für diesen enormen psychischen Druck, den man hat. Weil wenn man da dann auch nur einen schlechten Tag hat oder so, was ja immer mal passieren kann, dann hat man halt, sag ich jetzt mal, ein sehr großes Problem an der Stelle. Und deswegen sehr gut, dass da so ein bisschen der Druck rausgenommen wird, dass man halt sagen kann, okay, ich kann den zweiten Termin mitschreiben und selbst wenn ich den verhaue, muss ich nicht direkt in die Bestehensprüfung oder sowas rein oder halte den letzten Versuch, sondern habe dann eben immer noch zwei Versuche übrig.
Genau, aber der Rat würde trotzdem natürlich bestehen bleiben beim letzten Versuch, die Ersatzprüfung sich zumindest zu überlegen, also die wird es dann in Zukunft immer bei dem vierten Versuch, wird es die natürlich weiterhin geben, die Ersatzprüfung, und das ist immer eine Überlegung, sollte man auf jeden Fall, also wenn jemand da im letzten Versuch steht, bei welcher Veranstaltung auch immer, auf jeden Fall Kontakt mit dem Dozenten oder der Dozentin aufnehmen und klären, ist das nicht sinnvoller, dass man eine Ersatzprüfung macht, weil eben, genau, schlechter Tag bei der Klausur erwischt oder irgend sowas und dann ist es halt gelaufen. Das möchte man wirklich nicht haben.
Ja, auf Seiten der Studierendenschaft war natürlich dann die Forderung, die häufig hochkam, dann zu sagen, gar keine Prüfungsversuche mehr. Zumindest ist es das, wo wir uns auch häufig positioniert haben. So konnten wir es zumindest etwas in die Richtung schieben oder zumindest sagen, dass man jetzt einen zusätzlichen Versuch hat und genau wie Lukas gerade sagte, so einen Teil dieser psychologischen Komponente da rausnimmt, dann man kam sehr schnell in die Nähe dieses Prüfungsversuchs, auch wenn ihn meistens die Studierenden gar nicht mehr gebraucht haben, hat es doch zur Verzögerung des Studiums geführt. Und wenn jetzt auch geplant ist, zu sagen, man hat jetzt diesen Wiederholungsversuch und zusätzlich soll ja auch geplant sein, dass man noch in der nachfolgenden Semester, also da, wo der Turnus gerade eigentlich normalerweise nicht für das Modul ist, noch einen zusätzlichen Prüfungsversuch hat, dass man das Studium nicht unnötig verzögert, wenn man gerade an einem Prüfungstermin nicht kann.
Genau, da muss man dann natürlich immer überlegen, also genau, das ist noch ein wichtiger Punkt, also dass wir eben drei Prüfungsversuche immer haben, also zwei Prüfungsversuche immer in dem Semester, wo die Veranstaltung stattfindet, wie bisher auch, und einen zusätzlichen dann in dem anderen Semester, da muss man sich dann natürlich auch wieder ernsthaft überlegen, nehme ich den wirklich wahr, weil dann ist man, wenn man den auch versägt, dann ist man ja nun mal auch wieder in der psychischen Drucksituation drin, von der du gerade gesprochen hattest, Lukas. Und man hat natürlich dann noch nicht die Gelegenheit gehabt, die Veranstaltung nochmal neu zu hören. Und das ist ein halbes Jahr her. Also das muss man sich dann immer schon gut überlegen. Aber andererseits gibt es ja vielleicht auch gute Gründe, wenn man zum Beispiel von den ersten zwei Versuchen nur einen wahrgenommen hat, dann wäre dann im anderen Semester erst der zweite Versuch, den man wahrnimmt. Und das wäre wiederum ein Risiko, was man vielleicht eingehen möchte, um dann eben auch nicht wieder gleich ein komplettes Jahr zu verlieren. Denn, das muss man ganz klar sagen, unsere Studiendauern sind nach wie vor zu lang. Ich meine, bin jetzt persönlich nicht der Meinung, dass man schnell studieren muss, aber ich bin der Meinung, dass wir die Möglichkeiten schaffen müssen, dass man schnell studieren kann, wenn man das denn möchte. Und da haben wir, auch wenn das auf dem Papier vielleicht bislang möglich ist, aber de facto wissen wir das halt alle, dass das nicht so einfach ist, hier in 6 Semestern seinen Abschluss zu machen.
Kann ich bestätigen, das hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert.
Genau, aber wie gesagt, manche haben ja auch gute Gründe dafür, also ich persönlich habe ja auch ein bisschen länger studiert, aber eben auch zum Beispiel, weil ich eben mich auch für viele, viele andere Dinge interessiert habe neben dem Studium und deshalb meine ich, also man muss nicht unbedingt schnell studieren, ich glaube halt nicht, dass nur ein schneller Student ein guter Student ist, sondern dass, wenn man eben gute Gründe hat, warum man eben länger studieren möchte, das auch vollkommen okay ist. Aber wie gesagt, wir müssen zumindest diese Möglichkeiten schaffen. Und bislang haben wir eben an einigen Stellen, wie gesagt, mit diesen Voraussetzungen, mit den bisherigen Versuchsregelungen, haben wir halt so den Eindruck, da gibt's Möglichkeiten, wo wir ja vielleicht dann Studierenden doch es ermöglichen können, schneller fertig zu werden. Genau, das wäre so die Hoffnung. Ich glaube, das wäre so das Wichtigste gewesen, was wir zum Bachelor zu sagen haben. Sonst würde mir im Moment, glaube ich, nichts Großartiges einfallen. Und dann können wir vielleicht einmal kurz zum Master übergehen, noch zu guter Letzt. Da hat sich tatsächlich gar nicht so entsetzlich viel getan. Also das heißt eigentlich schon, denn erstmal haben wir gar keinen Masterstudiengang Informatik mehr, sondern wir haben jetzt einen Masterstudiengang Computer Science. Der ist nämlich in Zukunft englischsprachig. Jetzt mag man sich denken, oh Gott, aber das ist er bislang de facto ja eigentlich auch gewesen. Ich glaube, wir hatten zuletzt noch zwei deutschsprachige Module im ganzen Master-Modulhandbuch stehen. Eins davon war mein eigenes. Und das war es, glaube ich. Und insofern ist der Studiengang ja de facto ohnehin schon englisch.
Und um da ein paar Bachelorstudierenden die Angst zu nehmen, es ist gar nicht so schwieriges Englisch in dem Masterstudiengang. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Dozierenden immer noch größtenteils aus Deutschland kommen und die, ich sag mal so, die Denkmuster, die dann für die englische Sprache verwendet werden, die ähneln sich dann doch sehr stark dem Deutschen und es ist jetzt auch keine Englischprüfung wie aus der Schule, wie man sich das vorstellt, sondern wenn klar ist, was gemeint ist, dann kriegt man da auch die Punkte für. Und wenn es jetzt grammatikalisch nicht perfekt ist, dann ist es auch nicht so wild. Und man kommt da auch relativ schnell rein. Und das sage ich jetzt einer Person, die auch anfangs da etwas Sorge vor hatte. Zumindest als ich hier frisch in den Bachelor kam. Oh, irgendwann muss ich ja hier alles auf Englisch machen. Jetzt schreibe ich schon meine Bachelorarbeit auf Englisch. Also von daher geht das auch irgendwo.
Genau. Also das ist ganz wichtig natürlich. Ne? Wir sind keine Literatur- oder Sprachwissenschaftler hier. Also Sprachen machen wir schon, aber das sind andere Sprachen, nämlich Programmiersprachen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber unser Englisch ist halt ein relativ einfaches, was wir verwenden. Und eben, das kommt auch nochmal dazu, da die meisten von uns eben Deutsche sind, sprechen wir ja auch eher Denglisch als Englisch. Also das heißt, unsere Satzstrukturen, unsere Denkstrukturen sind eben sehr stark deutsch geprägt. Gibt natürlich Ausnahmen, wir haben ja auch einige internationale Lehrende hier, aber auch die kommen häufig nicht unbedingt aus dem englischsprachigen Ausland, sondern kommen auch aus aller Herren- und Damenländer. Und insofern klappt das eigentlich, glaube ich, auch ganz gut im Großen und Ganzen. Ja, was wir noch als wichtige Änderung haben, ist, wir haben, ich fange vielleicht damit an, was wir auch hier gestrichen haben, nämlich wir haben ein Seminar gestrichen. Wir hatten bislang zwei Seminare im Master. Das wird in Zukunft nur noch eins sein. Das wird allerdings noch ein bisschen angereichert um eine Vorlesung, ja, eine kleine, so eine Art Mini-Vorlesung mit nur einem Leistungspunkt zum Thema Key Skills. Da wollen wir so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten einüben nochmal. Was wir sagen, für unsere eigenen Studierenden brauchen wir das eigentlich gar nicht so unbedingt, weil die schon eine Bachelorarbeit geschrieben haben und ein Proseminar im Bachelorstudium gehabt haben. Da sollte man das dann eigentlich können mittlerweile, so das wissenschaftliche Arbeiten, auch wenn das vielleicht im Seminar nochmal ein bisschen anders ist und für die Masterarbeit dann auch. Aber Studierende, die von woanders kommen, haben das nicht unbedingt gemacht. Also sei es, weil sie von einer Fachhochschule kommen zum Beispiel oder weil sie aus einem Land kommen, in dem zum Beispiel oder von einer Uni kommen, an der man beispielsweise gar keine Bachelorarbeit schreiben musste, sondern vielleicht ein Bachelor-Abschlussprojekt gemacht hat. Sowas gibt's eben auch. So, und dann kann man das nicht notwendigerweise. Und dieses wissenschaftliche Schreiben, jedem, der das zum ersten Mal macht, der weiß das, das ist nicht, das fällt einem nicht zu, sondern das muss man irgendwie auch ein bisschen lernen. Deshalb haben wir da, wie gesagt, so eine Zusatzveranstaltung mit hineingenommen.
Finde ich auf jeden Fall auch sehr gut, weil bisher war es halt immer so, oder es ist ja aktuell so, dass Seminare angeboten werden und man sich genauso wie bei der Projektgruppe auch dann auf eine gewisse Anzahl von Seminaren bewirbt und dann durch so ein Bewertungsverfahren aufgrund der Bewerbung dann quasi automatisch dann ein Seminar für einen ausgewählt wird und manche haben da Glück und bekommen natürlich da ihre erste oder zweite Wahl, aber einige haben halt auch nicht so viel Glück und müssen dann mit einer der letzteren Wahlen sozusagen auskommen und wenn man jetzt natürlich ein Seminar reduziert das auch die Möglichkeiten, da Dinge machen zu müssen, die man ja eigentlich nicht so gerne machen möchte. Und du hattest vorhin schon gesagt, man hat halt nun mal den Vorteil bei uns im Master, dass man sich eben quasi alles selber aussuchen kann. Und das ist ja auch nochmal so ein kleiner Schritt in diese Richtung auch, dass man sagt, okay, diesen Einfluss von außen versuchen wir noch so ein bisschen wegzunehmen und eben den Leuten quasi noch mehr Dinge zu geben, die sie dann auch tatsächlich selber auswählen können, zu 100%.
Ja, genau. Also und die Hoffnung, natürlich, wir müssen genügend Seminare weiterhin anbieten natürlich. Also die Verantwortung haben wir nach wie vor als Lehrende. Da muss einfach ein genügend großes Angebot sein. Und sonst haben wir halt wirklich genau diesen Fall, dass Leute eben Seminare belegen müssen, an denen sie kein Interesse haben. Und dann steigen sie natürlich aus dem Seminar aus, vernünftigerweise auch, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wenn ich ein Seminarthema bekomme, oder ein Seminarfeld bekomme, wo ich sage, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, ja, dann lasse ich es natürlich bleiben, ne? Und dann suche ich mir im nächsten Semester ein neues Seminar. Aber auch da haben wir dann dadurch weniger Druck gewissermaßen, weil man dann eben, ja, wenn man nur ein Seminar braucht, kann man sich ja überlegen, im zweiten Semester sollte man es dann halt vielleicht schon mal machen. Wo man dann halt merkt, das war es nicht, dann kann man im dritten Semester immer noch eins machen, hat aber noch wieder keine Zeitverzögerung da drin. Genau, dafür haben wir allerdings dann eben ein Wahlpflichtmodul mehr. Bislang haben wir 8 Wahlpflichtmodule, die man belegen muss im Master. In Zukunft sind das dann 9. Auch da wiederum, wie gesagt, da ändert sich im Grunde nichts dran. Wir haben weiterhin diese Wahlmöglichkeiten. Also man muss mindestens aus 2 verschiedenen Gebieten was belegen. Also man darf nicht alle 9 aus derselben Focus Area, wie das dann eben bei uns im Master heißt, wählen. Aber man darf bis zu 8 aus einer Focus Area wählen. Das ist also durchaus möglich. Und die Focus Areas sind dann in Zukunft nur noch, also Entschuldigung, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, wir haben bislang ja noch diese Verpflichtung, dass man sich spezialisieren muss, das heißt man muss 3 Module in einer bestimmten Focus Area wählen und nur da darf man dann auch die Masterarbeit schreiben. Das wird in Zukunft optional sein, das heißt man kann das weiterhin so machen, dann wird die Spezialisierung auch auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen oder man macht das nicht, dann hat man halt generellen Master of Computer Science ohne Spezialisierung dann. Also diese Verpflichtung zur Spezialisierung, die besteht dann eben nicht mehr. Und das heißt also, jetzt da sind wir auch nochmal eine Nummer freier geworden zu wählen. Wir kürzen das Ganze auf 5 Focus Areas zusammen. Wir waren bei der letzten Prüfungsordnung auch mit 5 gestartet, hatten das dann ausgebaut auf mittlerweile 7. Wir gehen jetzt wieder auf 5 runter, weil wir 2 Bereiche zusammenlegen, nämlich Computer Systems und Networks, Network Systems hieß es, glaube ich, bislang. Die legen wir zusammen zu Computer and Communication Systems und wir legen Data Science und Intelligent Systems auch zu einem Gebiet, zu einer Focus Area zusammen. Waren sowieso ganz viele Module, die in beiden waren und insofern war der Unterschied eigentlich nur noch marginal. Insofern wird das zusammengelegt und Algorithm Design wird jetzt umbenannt in Classical and Quantum Algorithm Design, einfach um wieder zu spiegeln, dass wir eben mittlerweile auch einen sehr ausgeprägten Schwerpunkt in Richtung Quantengedöns haben, also sprich Quantum Computing mit diversen Leuten, die da Lehrveranstaltungen anbieten.
Das heißt, wir werfen alle schweren Module in Classical and Quantum Algorithm Design. Also alles theoretisch-informatische und die Quantum-Sachen.
genau, so kann man das sagen. Also wobei, was schwer ist, wie gesagt, ist ja immer sehr individuell, ne? Ich persönlich bin ja dann über die Mathematik auch eher so in diesen Algorithmenbereich hineingeflutscht. Für mich wäre, glaube ich, sowas wie Computer and Communication Systems viel schwieriger. Insofern, aber ich gebe dir recht, viele Leute werden das wohl so empfinden, dass das der schwierige Teil ist, ja.
Also alle, die das jetzt nehmen werden, vor denen habe ich auf jeden Fall großen Respekt.
Genau. Aber wie gesagt, man kann ja immer mal ein einzelnes Modul da drin ausprobieren und gucken, was man damit macht. Apropos ausprobieren, das hat man eben auch beim Bachelor, hatte ich das ganz vergessen zu erwähnen. Wir hatten ja schon immer diese Zusatzmodule, sowohl im Bachelor wie im Master. In beiden bauen wir diesen Bereich aus. Das heißt, man kann mehr Zusatzmodule wählen als bisher. Und wir schaffen auch Abwahlmöglichkeiten. Das heißt, man kann eben, das haben wir bislang gar nicht drin, ein Modul, das man, haben manche wahrscheinlich schon zu ihrem Leidwesen erfahren, wo man irgendwie eine Studien- oder Prüfungsleistung eingetragen hat, kann man nicht mehr abwählen. Und die Möglichkeit wird es in Zukunft aber geben, selbst dann endgültig nicht bestandenes Modul kann man dann noch abwählen und auf die Art und Weise loswerden. Das heißt, dadurch, dass wir eben zu den 9 Modulen 4 Zusatzmodule haben, plus nochmal 4 Module abwählen können maximal, haben wir also insgesamt die Möglichkeit, bis zu 17 Module im Laufe des Studiums zu wählen. Und ich glaube, damit sollte hoffentlich jeder im Studium glücklich werden können und das Studium abschließen können.
Ich habe das auch nicht verstanden, was eigentlich der ganze Sinn dahinter ist, dass man das wieder nicht abwählen soll und so weiter, weil im Grunde genommen zwingt man dann Studierende einfach nur dazu, ein Modul zu machen, bei dem sie sagen, oh, das habe ich jetzt ausprobiert, habe vielleicht mich vergessen, bei der Studienleistung abzumelden, das gefällt mir nicht, jetzt will ich was anderes machen. Und dann gab es so ein paar Randfälle, wo dann wirklich viel ausprobiert wurde, viel im ehemals zweiten Studienabschnitt gesessen wurde oder im Master dann in diesen Modulen, wo man das dann immer umparken musste und die hatten dann wieder Probleme mit Modulen, die es gar nicht mehr gibt, die gar nicht mehr angeboten werden. Von daher ist dem, glaube ich, auch langfristig, sollte dieser Fall jemals wieder eintreten, Abhilfe geschaffen.
Ja, ich hoffe es auch. Also wie gesagt, mit der großen Anzahl an Modulen, die man da jetzt studieren kann, sollte das möglich sein. In der Tat war ein Problem genau das, dass wir einfach Module haben, die gar nicht mehr angeboten werden. Und dann konnte es theoretisch halt passieren, dass jemand sich quasi aus dem Studium ausgeblockt hat, ohne endgültig irgendwo durchgefallen zu sein und trotzdem keine Möglichkeit mehr zu haben, das Studium abzuschließen. Da haben wir dann immer eine Ausnahmeregelung geschaffen. Das haben wir schon hingekriegt. Also bislang hat noch keiner deshalb sein Studium schmeißen müssen, aber von der Prüfungsordnung her hätte es theoretisch passieren können.
Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, wir hatten gerade ein bisschen über das Nebenfach im Bachelor gesprochen. Hier im Master fällt das Nebenfach auch raus, aber sehr unbemerkt. Also aktuell ist es ja so, dass man sagen kann, ich mache jetzt 12 Leistungspunkte Studium Generale oder 2 Leistungspunkte Studium Generale und 10 Leistungspunkte im Nebenfach. Dann war der einzige Unterschied, also man konnte auch alles im Studium Generale machen, auch wenn es Nebenfach war, stand dann halt einfach nur auf dem Zeugnis. Und soweit ich das verstanden habe, fliegt das jetzt einfach raus und es bleibt beim Studium Generale.
Genau, wir haben jetzt 10 Punkte Studium Generale immer drin, genau, und das ist dann einheitlich. Und genau, also wenn wir im Bachelor kein Nebenfach haben, ergibt es keinen Sinn, im Master 1 plötzlich einzuführen. Und de facto ist es auch so gewesen. Ich glaube, also es war ein verschwindend geringer Prozentsatz von Leuten im Masterstudiengang, die überhaupt ein Nebenfach gewählt haben. Also gab sicherlich eine Handvoll, aber ich glaube nicht viel mehr als eine Handvoll oder vielleicht 2 Hände voll, aber mehr auch, glaube ich, nicht. Alle anderen haben Studium Generale gemacht, genau. Ja, ich glaube, das fasst so im Großen und Ganzen die wichtigsten Änderungen zusammen. Jetzt ist natürlich noch so ein paar wichtige Fragen, die sich da drum herum ranken. Also ab wann gilt das Ganze? Ab 1. Oktober wird das in Kraft treten, also zumindest ist das der Plan. Wie gesagt, wir haben das endgültige Feedback ja noch nicht. Also soll angeblich heute kommen. Und dann soll das, wie gesagt, zum 1. Oktober starten. Und dann ist natürlich die ganz große Frage, also für die neuen Studierenden gilt diese Ordnung dann natürlich. Für unsere bisherigen Studierenden gilt die nicht automatisch, sondern als wer jetzt schon studiert, das ist so eine Art Bestandsschutz, den wir da haben, gilt halt, dass man nach der alten Prüfungsordnung weiter studieren kann. Und zwar noch, ich glaube, bis 2028 oder irgend sowas im Master und bis 2030 im Bachelor, irgend sowas. Also lange noch auf jeden Fall. Doppelte Regelstudienzeit ist,
glaube ich. Ja, doppelte Regelstudienzeit und man kann es nochmal verlängern, wenn man sich in der Universität engagiert. Also wenn jetzt jemand wirklich ganz, ganz lange studieren möchte in der alten Prüfungsordnung, den kann ich das Studierendenparlament nahelegen.
Noch ein Grund, sich zu engagieren.
Noch ein Grund, sich zu engagieren, aber also es gibt wirklich nochmal extra Ausnahmeregelungen für die Fälle, aber üblicherweise sollte man das darin schaffen. Interessant wird es eher, wenn man sich anguckt, was die Übergangsregelungen sein werden. Also was geht überhaupt im Wechsel? Welche Leistungen, die ich vielleicht bereits schon erbracht habe, gibt es in der neuen Prüfungsordnung und welche gibt es nicht?
Genau, da müssen wir noch genauer gucken. Wir sind im Moment dabei, das zu erarbeiten. Wir sind insbesondere auch dabei, das gibt schon einen Vorschlag von Stefan Böttcher, der für die Lehrveranstaltungsplanung verantwortlich ist, dass wir verschiedene Veranstaltungen jetzt auch mehrfach hintereinander anbieten werden, um eben dann sowohl Leute im alten wie in der neuen Prüfungsordnung abzufangen. Also dass bestimmte Veranstaltungen dann eben einmal im Winter- und im Sommersemester wieder angeboten werden, statt nur im jährlichen Turnus, also einmalig natürlich nur, um das eben abzufangen. Und an den ganzen Übergangsregelungen sitzen wir im Moment dran. Da haben wir gerade Vorschläge erarbeitet. Die werden wir auch mit den Studierenden jetzt diskutieren, um zu gucken, ob das alles so passt. Unser Ziel ist es im Grunde genau, also so, ich persönlich glaube, dass es viele gute Gründe gibt, in die neue Prüfungsordnung zu wechseln. Und wenn es nur die Anzahl der Prüfungsversuche ist beispielsweise.
Die sich übrigens zurücksetzt, wenn man in die neue Prüfungsordnung wechselt.
Ist das so?
Es ist ja eine neue Prüfungsordnung, es sind ja neue Veranstaltungen und was wird neu anerkannt.
Das ist spannend, darüber war ich mir nicht bewusst.
Also und in der Studierendenschaft wird immer gemunkelt, wenn du jetzt wirklich dich den letzten Versuch nicht stellen möchtest, dann studierst du einfach so lange, bis eine neue Prüfungsordnung kommt und dann wechselst du darüber.
Gut, aber wir hoffen mal sowieso, dass das mit den 4 Versuchen ohnehin eigentlich ausreichen sollte. Aber wie gesagt, ich glaube, es sind so ein paar Sachen da, die dafür sprechen, in die neue Prüfungsordnung zu wechseln. Abraten würde ich, glaube ich, Leuten, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, also die schon im zweiten Studienabschnitt einiges gehört haben, also sprich jetzt im nächsten Wintersemester, im 5. Semester oder höher sind, jetzt nicht nur eingeschrieben, sondern auch vom Studienfortschritt so weit sind, da würde ich mir das gut überlegen. Da können wir aber auch gerne, dafür haben wir ja das Studienbüro, gerne einfach individuelle Beratungsgespräche machen oder ihr geht bei der Fachschaft vorbei. Also da gibt's, denke ich, genügend Beratungsmöglichkeiten. Müsst ihr dann halt nur selber nutzen und bei uns vorbeikommen, weil wir nicht wissen, ob das für euch in Frage kommt oder nicht, wer sich dafür was interessiert. Also könnt ihr sicherlich gerne vorbeikommen. Und ansonsten, wie gesagt, wer in niedrigeren Semestern ist, ich glaube, wer im Wintersemester dann im dritten Semester ist, also sprich jetzt gerade im ersten Semester ist, für den würde sich, glaube ich, dieser Wechsel auf jeden Fall anbieten. Auch da, ich denke, ich kann man sich nochmal auch bei der Fachschaft beraten lassen oder eben, wie gesagt, auch bei der Studienberatung, aber da würde ich im Regelfall würde ich da, glaube ich, sagen, da lohnt sich der Wechsel in die neue Prüfungsordnung. Aber ansonsten, wie gesagt, sind wir auch gerade dabei, sowohl Regelungen zu treffen, was bei einem Wechsel von der alten in die neue Prüfungsordnung natürlich anerkannt wird. Möglichst viel natürlich, weil wir es möglichst attraktiv machen wollen, dass ihr alle wechselt. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die, die in der alten Prüfungsordnung bleiben, wissen, was sie noch hören müssen, wenn sie bestimmte Veranstaltungen eben, die es dann ja nicht mehr geben wird, wie eben zum Beispiel Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Da müssen wir ja einen Ersatz schaffen. Da wird es zum Beispiel dieses Wahlpflichtmodul geben. Deshalb, das können die Leute dann halt belegen. Und wer das in der alten Prüfungsordnung belegt, für den ist das dann eben nach wie vor ein Pflichtmodul. Für die in der neuen PO ist das dann eben ein Wahlpflichtmodul. Also diese Regelungen, aber wie gesagt, die sind im Moment noch in der Mache. Und die werden wir mit der Fachschaft insbesondere dann eben auch noch ausdiskutieren, um dann zu gucken, dass wir da eine vernünftige Regelung schaffen. Und unser Ziel ist es, wie gesagt, uns wäre es am allerliebsten, wenn so viele Leute wie möglich, so schnell wie möglich in die neue Prüfungsordnung wechseln. Das macht mir immer die Beratungsarbeit-Tätigkeit leichter, wenn ich mich nur mit einer Prüfungsordnung auskennen muss. Insofern habe ich da ein ganz großes Interesse daran. Wechselt alle.
Ja, das hat so ein bisschen was wenn so Softwareanbieter eine neue Version rausbringen und sie unbedingt wollen, dass man schnellstmöglich auf die neueste Version upgradet. Ne?
Also. Ja. Also ähnlich wie es bei Microsoft-Produkten ist, würde ich es empfehlen, nicht direkt zu wechseln, sondern noch ein bisschen zu warten und wirklich zu gucken, was sind Module, die ich jetzt nehmen kann, die im Falle eines Wechsels auch in der neuen Prüfungsordnung existieren, sodass ich nicht unnötig mich Prüfungen stelle, die mir, sollte ich wechseln, nichts bringen. Und etwas strategisch zu gucken. Also zu sehen, möchte ich jetzt ein Nebenfach überhaupt noch machen? Interessiert mich das? Also dann auf jeden Fall in der alten drin bleiben. Oder wenn man sagt, okay, Nebenfach, das war eh doof, da habe ich die Module nicht verstanden, ich habe dummerweise Mathematik genommen oder sowas, ne?
Passiert, ja.
Ich darf das hier, Lukas sitzt neben mir. Und dann einfach ein bisschen strategisch schauen, also was da sinnvoll ist und vielleicht auch mal zu gucken, ich habe hier noch ein, zwei Module, die sind ein bisschen schwieriger, also Stichwort bei den mathematischen Modulen. Vielleicht nehme ich jetzt erstmal da noch ein, zwei Prüfungsversuche mit, wechsel dann in die neue Prüfungsordnung. Auch da wird auf jeden Fall die Fachschaft unterstützen. Harald, du wirst im Studienbüro natürlich da auch unterstützen. Ich hatte meinen Erstsemestern in der Orientierungswoche auch schon gesagt, schaut erstmal, überlegt euch noch nicht zu lange, welches Nebenfach ihr später daneben wollt, denn ihr könnt noch wechseln. Und besonders bei Studierenden, die nochmal eine intensivere Programmierausbildung haben wollen, ist es wahrscheinlich auch ratsam, dass sie sich dann dem anderen Programmierungsmodul stellen, je nachdem, wie die Übergangsordnung denn aussieht. Aber auf jeden Fall ist es dann ja auch anders angesiedelt, auch besonders mit dem Softwaretechnikpraktikum wird das ja sehr interessant, wenn dann teilweise denn Jahrgänge da wechseln und das in unterschiedlichen Semestern haben werden. Wird das natürlich interessant werden, wie das denn kollidiert in gewisser Form.
Genau, das ist auch einer der Gründe, warum das Softwaretechnikpraktikum jetzt auch zweimal direkt hintereinander angeboten wird. Einmal sozusagen für die Alten in Anführungszeichen und einmal für die Neuen im Grunde genommen. Wobei eben auch da natürlich dann Alte wieder in Anführungszeichen teilnehmen können müssen und da wird man sich eben was überlegen müssen, genau. Das müssen wir alles noch irgendwie hinbekommen. Aber ihr merkt schon, also wenn ihr jetzt eben aktuell studiert, also erkundigt euch da auf jeden Fall, sprecht mit der Fachschaft, sprecht mit dem Studienbüro und ihr merkt auch schon so ein bisschen, wir haben durchaus unterschiedliche Einschätzungen, leicht unterschiedliche Einschätzungen an einigen Stellen auch, was auch vollkommen normal ist. Und ich glaube, es gibt da nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung, sondern da muss man wirklich gucken, was ist für einen individuell das Richtige und da, wie gesagt, ist am besten, wenn ihr euch wirklich beraten lasst und ruhig auch an mehreren Stellen unabhängig voneinander beraten lasst, also sowohl von der Fachschaft wie vom Studienbüro oder auch von Kommilitoninnen und Kommilitonen, wie die das einschätzen. Also nutzt da einfach alle Kommunikationsmöglichkeiten. wie gesagt, letztlich ist es eure individuelle Entscheidung und wir können auch nicht pauschal, also wie gesagt, ich hatte ja so ein bisschen so eine Daumenregel gerade gegeben, Adrian hat eine etwas andere Daumenregel ja, da muss man dann einfach gucken, individuell für sich halt entscheiden. Da sind wir wieder bei dem Stichwort, die Verantwortung für das eigene Studium muss man dann eben letztlich doch selber in die Hand nehmen. Das können wir euch dann nicht abnehmen.
Ja, vielleicht noch als zusätzlichen Tipp, Veranstaltung generell in der Universität oder dieses Angebot nutzt eigentlich kaum jemand, aber die Veranstaltungen können ja trotzdem alle besucht werden. Das heißt, selbst wenn ich sehr weit fortgeschritten bin im Studium und vielleicht gerade meine Bachelorarbeit schreibe oder so etwas und dann jetzt aber sage, okay, Betriebssysteme, das ist unbedingt eine Veranstaltung, da interessiere ich mich sehr für, die will ich mir trotzdem nochmal anhören und zumindest das Wissen mitzunehmen. Man kann sich zwar nicht, oder ich weiß nicht, ob man sich de facto anmelden kann, aber man kann sich natürlich immer noch in die Veranstaltung setzen. Man kann trotzdem insbesondere auch den wissenschaftlichen Mitarbeitenden am Lehrstuhl schreiben und fragen, ob man in den Panda-Kurs reinkommen kann, damit man sich die Dokumente ansehen kann, die Folien. Und das vielleicht nochmal so als Tipp. Also selbst wenn man sich nicht in die neue Prüfungsordnung umschreiben möchte, kann man natürlich trotzdem irgendwie an die Inhalte kommen und sich das nochmal angucken. Das gilt generell für eigentlich alle Veranstaltungen, die an der Universität angeboten werden. Da darf man theoretisch sich ja überall reinsetzen, auch wenn man das dann nicht auf dem Zeugnis oder so stehen hat. Das nochmal so als Tipp vielleicht.
Ja, genau. Das ist noch ein sehr, sehr guter Hinweis. Das finde ich auch immer. Also man darf nicht nur das studieren, was man hinterher auf dem Zeugnis stehen haben möchte. Man darf auch sonst noch was lernen.
Das gilt übrigens für alle Veranstaltungen der Universität Paderborn. Also wenn ihr in irgendeinem Studiengang hier eingeschrieben seid, ihr könnt euch immer an alle Veranstaltungen setzen, egal ob es fürs Studium generell zugelassen ist oder nicht. Dazu ist ein Studium da, besonders an einer Universität. Und zusätzlich noch wie sieht das jetzt aus mit der Prüfungsordnung und so weiter, lest sie euch gerne durch. Also jetzt auch die aktuelle, wenn ihr schon eingeschrieben seid. Falls ihr überlegt, zum Wintersemester ein Informatikstudium in Paderborn anzufangen, was ich nur empfehlen kann, lest euch auch sobald sie dann rauskommt, die neue Prüfungsordnung durch, auch wenn das Studium bereits begonnen ist. Es hilft immer sehr in der Studienplanung. Man bekommt nochmal ein anderes Gefühl dafür, wie ich meine Veranstaltung legen kann. Denn in der alten war es tatsächlich durchaus möglich, dass man dann, falls man sich irgendwo verwählt hat oder weil was vergessen hat, sich irgendwo blockiert an gewisser Stelle. Das wird in der neuen nicht mehr so einfach möglich sein. Aber trotzdem sieht man dann, okay, da und da muss ich was wählen. Hier und hier ist es sinnvoll, was vielleicht nicht im ersten Blick durch den Studienverlaufsplan erkenntlich ist.
Ja, genau. Und vielleicht zum Abschluss dann noch ein wichtiger Hinweis, weil du auch gerade Leute ansprachst, die Studium aufnehmen wollen, womöglich zum Wintersemester. Das ist ja jetzt alles ohne visuelles Medium ist das so ein bisschen schwierig. Wir sind jetzt zwar den Studienverlaufsplan doch recht intensiv durchgegangen, aber der ist natürlich hier schlecht vorzuzeigen in so einem Audiomedium. In Kürze werden die entsprechenden Informationen dann alle erscheinen auf den Webseiten der zentralen Studienberatung, also zsb.unipaderborn.de. Da wird es auf jeden Fall, da könnt ihr nach den ganzen Studiengängen suchen und da werden natürlich die ganzen Informationen zu dem neuen Studiengang veröffentlicht werden. Wie gesagt, im Moment können wir es noch nicht machen, weil wir noch auf die endgültige Rückmeldung warten und gucken müssen, was wir noch nachbessern müssen. Aber sobald wir das gemacht haben, werden die entsprechenden Informationen dann auch da über die ZSB erreichbar sein. Ich denke, damit können wir es für heute gut sein lassen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Lukas Ostermann und bei Adrian Block. Ich wünsche euch da draußen alles Gute und wir hören uns hoffentlich in einem baldigen Podcast in der näheren Zukunft wieder. Macht's gut. Tschüss.
All Day Research Podcast. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer, der Fachschaft Informatik sowie dem Informatikstudienbüro der Universität Paderborn. Moderation Dr. Harald Selke. Technik und Redaktion Jannik Grewe. Sprecherin Sarah Akopian.